Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Freunde, ihr wisst doch Bescheid, hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und wie immer dazwischen die Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jeden Abend entscheiden können. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihr, Haya Molcho. Und ganz ehrlich, bei ihr habe ich manchmal so das Gefühl, sie hätte nie geplant, eine Marke aufzubauen. Sie wollte einfach, dass alle mitessen. Und genau das ist vermutlich ihr größter Trick. Neni kennt heute nämlich ziemlich jeder, der sich für Gastronomie interessiert. Und der Name klingt ja irgendwie erstmal wie so ein Fantasiewort, ist aber eigentlich ganz simpel. Die Anfangsbuchstaben ihrer vier Söhne. Nouriel, Elior, Nadif und Ilan. Familienprojekt also. Und da reden wir über Restaurants, Kochbücher, Fernsehsendungen und eine Küche, die inzwischen weit über Wien hinaus bekannt ist. Dabei begann die Geschichte nicht in irgendeinem Businessplan. Da sind Tel Aviv und Wien, klar, aber dazwischen vor allem Reisen. Viele Reisen. Indien, China, Marokko, dazu Märkte, Straßenküche, fremde Köche, fremde Töpfe, unbekannte Gewürze. Und während andere aus dem Urlaub einen Schlüsselanhänger mitbringen, kam Haya offenbar mit neuen Ideen für ihr Leben zurück. Was ich persönlich spannend finde, bei manchen erfolgreichen Gastronomen kann man ziemlich genau erkennen, wann aus einem Menschen eine Marke wurde. Bei Haya sucht man diesen Moment vergeblich. Vielleicht, weil sie nie versucht hat, eine Marke zu sein. Oder vielleicht, weil Gastfreundschaft bei ihr nicht wie ein Konzept wirkt, sondern wie ein Reflex. Oder vielleicht aber auch deswegen, weil man ihr sofort glaubt, dass ein voller Tisch wichtiger ist als ein perfekter Businessplan. Und ganz ehrlich, in einer Branche, in der ständig von Skalierung, Expansion und Wachstum gesprochen wird, ist das eine ziemlich angenehme Eigenschaft. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute bei Studio Gastro ist. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Haya Molcho.
Ich freue mich sehr, Sebastian. Und ich habe gesehen, du kennst mich wirklich gut. Du hast dich unglaublich gut vorbereitet, oder? Du weißt, wer ich bin.
Ja, also ehrlicherweise ist es, glaube ich, eher das Erstere, weil ich bereite mich gar nicht vor. Das macht ja meine wunderbare Redaktion. Ich kenne dich aber natürlich auch schon ein bisschen. Und selbst wenn ich dich nicht schon persönlich kennen würde, man kommt ja überhaupt nicht an dir und deiner Familie vorbei. Ich würde jetzt mal sagen, in so einem 25 Hours war mittlerweile fast jeder schon mal. Und die besten 25 Hours, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass ein Neni da ist. Und das ist ja wie nach Hause kommen, oder?
Oh mein Gott, für mich schon. Ja, das ist schon ein zweites Zuhause, auch für mich, 25 Hours.
Ja, und ich meine aber vor allem auch, wenn die Restaurants Neni dabei sind. Die sind ja nicht in jedem. Und ja. Deswegen freue ich mich immer, wirklich, meine ich jetzt ganz ernst, freue ich mich immer insgeheim darüber, wenn ich in einem Neni lande, in einem 25 Hours lande, wo auch ein Neni ist. Dann weiß ich zumindest, das Essen ist schon mal sehr gut.
Ah, das haben die 25 Hours auch sehr, sehr früh auch begriffen, dass Hotellerie nichts mit Gastronomie zu tun hat. Und die haben wirklich die Idee gehabt damals, wir sind gut in Hotellerie und ihr seid tolle Gastronomen. Und deswegen kamen wir auch überhaupt zusammen, weil das sind Storyteller und die Familie, wir als Neni, sind auch Storyteller. Und ich glaube, diese Komposition von uns beiden, das war auch der Erfolg, wenn du mich fragst.
Aber da fällt mir ein, ich habe irgendwann mal gelesen, dass die ja ganz schön lange um euch gebuhlt haben, ob ihr sozusagen als Restaurantkonzept in das erste Neni, in das erste 25 Hour, nämlich in Wien, ja, kommt und ihr euch, wenn ich das recht entsinne, noch nicht fertig und bereit gefühlt habt und die wirklich auf euch mehrere Jahre gewartet haben, ne?
Ja, du, genau wie du gesagt hast, wir waren ja keine Vorplaner. Wir haben ja gerade den Naschmarkt, Neni am Naschmarkt eröffnet. Und sie kamen wirklich parallel mit Museumsquartier 25 Hours und wollten, dass wir sofort Partnerschaft machen. Und weißt du, wenn du ganz ehrlich bist, dann musst du auch wissen, wann kann ich Ja sagen und wann sage ich, ich bin noch nicht so weit. Damals waren wir nicht so weit. Erst 4 Jahre später mit Berlin haben wir zugesagt. Also das heißt, auch du als Gastronom musst wissen, wann kann ich wirklich sagen, jetzt kann ich das machen. Und das war die richtige Entscheidung. Vorher hätten wir das nie geschafft und wir hätten sie enttäuscht und wir würden uns nicht weiterentwickeln mit denen. Und das war genau richtig.
Aber ist das, also ich bin da wirklich bass erstaunt nach wie vor, weil ist das vielleicht schon eins eurer Geheimnisse von euren Erfolgen, dass ihr na, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, dass ihr nicht alles mitnehmt, was geht, Hauptsache Kohle scheffeln und ein bisschen in der Presse stehen, sondern wirklich guckt, wann ist die Zeit reif, was passt wirklich zu uns und wo können wir wirklich das abliefern, was von uns erwartet wird, weil ich kann mir vorstellen, es gibt den einen oder anderen Gastronomen, der bestimmt gesagt hätte, mach ich sofort.
Schau, Sebastian, ich glaube, dass auch unsere Erziehung von Sami und von mir, die Kinder haben ja Sami ja jahrelang wirklich gesehen, dass er ein unglaubliche Erfolge in der Pantomime, dann Körpersprache, aber sie haben eins gelernt, zu sagen, 3 Monaten hat der Sami im Jahr alles abgesagt, was nur möglich war. Es ist egal, wer kam. Er wollte mit den Kindern sein. Das heißt, ein Verzicht und nicht gierig sein, alles zu nehmen, damit sind die Jungs auch aufgewachsen. Und da, so haben wir auch vorgelebt. Das heißt, gierig sein und unbedingt alles machen wollen, ohne authentisch dabei zu bleiben, ohne vorbereitet zu sein, dass du jetzt kannst, das wäre ein Riesenfehler und Nanny wäre nicht so weit gekommen. Also wichtig ist auch deine Werte in der Erziehung und das haben sie voll mitgekriegt und wir haben wirklich Nein gesagt mit voller Überzeugung.
Ja, also ganz offensichtlich und mir bleibt da teilweise wirklich die Sprache weg, weil das ist ja wirklich eine Tugend. Also schöner geht's ja überhaupt nicht, wenn man wirklich aus voller Überzeugung auch mal Nein sagen kann und vor allem, ja. Du hast es gerade angesprochen, dieses unschöne Wort Gier einfach überhaupt nicht stattfindet, weil, und wir wissen es ja mittlerweile alle, Erziehung ist alles, weil es genauso vorgelebt worden ist, dass der Vater einfach 90 Tage im Jahr gesagt hat, Family first.
Ja. Ja, Kinder sind keine Koffer, hat er gesagt. Ich kann sie nicht überall mitnehmen, ja? Und das war auch unsere Erziehung. Bis heute sagen wir 90% ab. Bis heute.
Wirklich?
Ja, natürlich. Es kommen täglich zu uns Angebote. Und wir wissen, was zu uns passt. Wir wissen, was auch nicht zu uns passt. Und das nicht zu uns passen ist wichtiger als was zu uns passt. Weil sonst verzettelst du dich und sonst, das wäre nicht gesund für unsere Nanny-Marke, wie du so schön sagst.
Also ich glaube, heute wisst ihr natürlich deutlich besser als jemals zuvor, was nicht zu euch passt. Aber auch gerade in der Gastronomie, aber im Leben an und für sich ist ja Try and Error eigentlich ein probates Mittel. Wie habt ihr denn überhaupt anfangs rausgefunden, was nicht zu euch passt? Also wie findet man das raus? Wie weiß man, dass ein Nein die richtige Entscheidung war?
Schau, du weißt erstens einmal, du bist in der Levante-Küche. Ich komme aus Tel Aviv, ich habe diese Tel Aviv-Kitchen, ich habe die Levante-Küche, ich habe die Middle-East-Küche, ja. Das würde nicht überall passen, zum Beispiel in ganz elegante Vororten, wie der erste Bezirk. Für mich war klar, oder für uns dann, wir werden nicht im ersten Bezirk jetzt ein Nanny aufmachen, das erste, sondern wir haben wirklich gesucht, wo passen wir hin. Und das war der Markt. Wir kommen neben einen Markt, wir sind aufgewachsen neben ein Markt und wir haben Sharing-Konzept reingebracht. Das hätte nicht damals gepasst im ersten Bezirk in Wien. Und das musst du wissen. Wo gehörst du hin und wo gehörst du nicht hin? Und das ist keine Kunst, sondern wenn du authentisch weißt, wer du bist, dann machst du auch die richtigen Entscheidungen.
Aber das, für mich hört sich das auch sehr danach an, relativ schnell zu wissen, was man will, aber vor allem, was man nicht will. Weil es ist ja Verzicht üben und vor allem Verzicht zusagen.
Ja, ich glaube, zu verzichten, ein Verzicht ist immer gut, weil wenn du irgendwas verzichtest, es kommt was anderes. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du jetzt dann Nein gesagt hast, dass das Leben zu Ende ist. Das ist nicht, aber es kommt was anderes und das wussten wir. Und wir wussten auch nicht, ob wir wirklich weiter wachsen werden, weil Spar ist zu uns als erster gekommen mit 425, parallel, ja. Also wir haben überhaupt nichts geplant. Wir haben geplant, ein Nanny am Naschmarkt. Und das war unsere Familienbetrieb mit 2 Söhnen, der dritte erst dazugekommen, Gott sei Dank, weil für Spar brauchten wir den Ilan. Das heißt, alles hat sich organisch gewachsen und alles war zur richtigen Zeit der richtige Moment für uns. Und ich glaube, das ist, was du auch gesagt hast, vielleicht ein Teil unserer Erfolg, weil wir genau geschaut haben, wie können wir uns weiterentwickeln, schaffen wir das auch? Und dann haben wir Ja gesagt oder Nein gesagt. Genauso war unser Werdegang.
Weil du gerade Spar angesprochen hast, also da reden wir von der Supermarktkette, richtig?
Ja.
Wo ihr auch das ein oder andere Produkt von euch vertreibt, kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen.
Ja.
Gibt's denn ein Nein, was ihr gesetzt habt, was im Nachhinein bereut wurde, oder heißt Nein, Nein und wir gucken auch nicht zurück, ob dieses Nein falsch war?
Also wir sind eigentlich, wenn wir Nein sagen, ist das eine Entscheidung, dass wir lange besprochen haben. Es geht ja nicht nur, wir sagen sofort Nein. Wir besprechen alles, wir unter Jungs, wir fragen auch den Samir, manchmal auch Nadiv, der auch nicht bei uns ist. Und dann ist die Entscheidung ein klares Nein und wir werden nie wieder, so ich sage es immer, wie ein Museum, dass du wieder rausgrabst, was hätte ich eigentlich machen sollen. Blödsinn. Nein ist Nein, eine Entscheidung ist eine Entscheidung und man geht weiter und das sind wir. Wir grübeln nicht nach, hätten wir oder wäre das nicht besser. Das machen wir überhaupt nicht.
Also dieses Wir kommt jetzt schon sehr, sehr häufig vor und wer euch kennt, der weiß, dass dieses Wir bei euch nicht nur erzählt, sondern vor allem auch gelebt wird.
Ja.
Du nennst euren Betrieb ja sowieso ganz liebevoll zwei Generationen Unternehmen.
Ja.
Das heißt, ihr seid mal mindestens zu viert, du ja. und drei deiner Söhne. Einer deiner Söhne ist erfolgreicher Schauspieler in Amerika.
Mhm.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss ja auch, man sagt ja immer, viele Köche verderben den Brei. Ihr seid ja in jeder Entscheidung eigentlich mal übertragenem Sinne vier Köche, die eine Entscheidung treffen. Knallt's bei euch auch mal? Oder bist du am Ende trotzdem die Patriarchin, die sagt, so wird's gemacht? Oder wann hast du, oder wer ordnet sich wann unter?
Also überhaupt nicht bin ich jetzt die, die entscheidet. Aber, was du sagst, vier Köche, das ist schon mal falsch, weil Köchin bin ich.
Nee, nicht meine übertragenen Sinne, sagt man ja, ja. viele Köche verderben den Wein.
Ja, viele Köche verderben den Wein. Was wir eigentlich sehr klug gemacht haben, und das war auch nicht geplant. Wir haben geplant ein Nenni am Naschmarkt, dann haben wir alles gemacht. In der Küche, wir waren Kellner, wir haben geputzt, wir haben alles. Wir haben eingekauft, wir haben wirklich alles gemacht, bis wir gemerkt haben, das geht überhaupt nicht. Wir müssen unsere Stärken von jeweiligen, die im Nenni zusammen sind, also heißt genau die drei Söhne und ich, unsere Stärken. Und nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, wo wir sehr viele Fehler am Anfang gemacht haben, weil wir alles gemacht haben, hat sich so herauskristallisiert, dass jeder eine Begabung hatte. Und heute kann ich sagen, der Nouriel, er ist für die Marketing, Social Media, er macht alle Fotos, er filmt auch alles, er hat die ganze Marke aufgebaut. Der Ilan ist heute der CEO von der ganzen Firma, also der hat aber auch hauptsächlich die Produktion, wo wir für die Supermärkte und vielleicht kommst du auch später, wo wir auch Deutschland, Schweiz, Holland, wir sind ja jetzt nicht mehr nur beim Spar. Und der Elio, der das ganze Franchising, alles was außerhalb von Wien ist, macht der Elio. Und natürlich hat jeder auch sein eigenes Team. Und seitdem wir das gemerkt haben, seitdem ist es, kann ich sagen, als Familienbetrieb ein Traum. Weil jeder hat seinen eigenen Bereich und jeder respektiert jeden mit seinem Bereich. Und deswegen funktioniert Nenni heute.
Und das bedeutet wahrscheinlich im Umkehrschluss, so ein bisschen lernt ihr auch immer voneinander.
Selbstverständlich, weil wir machen einmal in der Woche auch ein Treffen, wo jeder von seinem Bereich auch uns auch erzählt, was jetzt los ist. Und natürlich lernen wir unglaublich viel. Ich kann sagen, ich habe unglaublich viel, wie du sagst, von der zweiten Generation gelernt. Ob es jetzt Social Media ist, Instagram, ob das jetzt nicht mal Mikromanagement zu machen. So viele Sachen von meinen Jungs gelernt. Und ich glaube, umgekehrt haben sie auch von mir gelernt Sachen, die für sie gut sind. Also wir ergänzen uns unglaublich. In dem Moment, wo du kein Ego hast und offen bist, kannst du sehr viel lernen. Wenn du zumachst und du glaubst, du kannst alles besser, hast du keine Chance für mich.
Also das heißt, du bist eigentlich oder ihr seid nicht nur ein schillerndes Beispiel dafür, dass es in einem Familienunternehmen gut funktionieren kann und auch erfolgreich umgesetzt werden kann. Du bist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Es war mir nämlich wirklich gar nicht so bewusst. Du hast eigentlich das, was du jetzt machst, überhaupt erst mit 50 Jahren angefangen.
Ja, ich habe vorher schon Catering gemacht. Also ich habe eigentlich so mit 42 so meinen Werdegang mit Catering, aber mit 50 Gastronomie. Und ab 50, und ich bin jetzt 71, hat sich das unglaublich in den letzten 20 Jahren entwickelt. Und ich sage dazu organisch entwickelt, was wir vorhin besprochen haben, das genommen und das gemacht und das mit voller Einsatz. Voller Einsatz.
Also bist du eigentlich ein Role Model für It's Never Too Late?
Never.
Oder? Und eine totale Inspiration, weil ich muss das nochmal wiederholen. Mir war es wirklich, obwohl ich dich jetzt schon eine Zeit lang kenne. Ja. Mir war das überhaupt nicht, also erstmal hätte ich nicht gedacht, du bist 71, ist klar. Aber ich hätte niemals gedacht, dass du tatsächlich mit 50 erst so richtig nochmal durchgestartet bist, was ja wirklich zeigt, was alles möglich ist, dass alles möglich ist.
Ja.
Und das ist, ich habe es eben schon gesagt, dass es eigentlich nie zu spät ist, weil deine Geschichte ist ja sowieso unheimlich interessant. Es taucht ja auch immer wieder dieses eine Wort auf oder diese eine Verhaltensart und Weise, nämlich tauschen. Du erzählst ja öfters, dass dein Vater schon als Kind, also dass du, als du noch Kind warst, mit deinem Vater unterwegs gewesen bist und er war Zahnarzt, glaube ich, mit Lebensmitteln bezahlt worden ist.
Absolut, ich bin so aufgewachsen.
Und es auch mal Tage gab, wo ihr mit 100 Wassermelonen nach Hause gekommen seid, weil dein Vater Zähne gezogen hat, meinetwegen, und dafür 100 Wassermelonen bekommen hat. Dieses Thema Tauschen, das zieht sich ja auch irgendwie durch das Leben, oder? Was ist Tauschen für dich? Erzähl
Tauschen,
mal.
Schau, das war für mich auch unglaublich nachhaltig. Wenn du überlegst, wir waren damals in Tel Aviv, mein Vater hat plötzlich 100 Kilo Tomaten oder Auberginen oder Wassermelon, wie du sagst. Wir haben das dann verarbeitet, ob wir es fermentiert haben oder ob wir in Öl eingelegt haben oder ob wir das auch Nachbarn geschenkt haben. Die Nachhaltigkeit war, was machen wir mit einem Produkt und wie können wir das aufbewahren? Also ich bin damit wirklich seit dem dritten Lebensjahr habe ich schon fermentiert. Mit meinen Tanten, mit meiner Oma, mit meiner Mutter. Wir haben Gurken, grüne Tomaten, Wassermelonen, Schalen, alles fermentiert. Das habe ich dann sehr stark mitgenommen, weil wir haben sehr schnell gemerkt, wir können nicht alles alleine schaffen. Wir brauchen Partner. Und das war das Klügste, was wir machen konnten, weil du kannst nicht heute alles alleine schaffen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du so wächst, wie wir gewachsen sind. Also der Geheimnis ist, gute Leute zu nehmen, tolle Partnerschaften wie 25, wie Spar, wie wir heute jede Partnerschaft, wo wir die Kichererbsen kaufen, wo ich mein Tachina beziehe. Alles das spielt eine Rolle für unseren Erfolg, weil wir sagen, alleine schaffen wir nicht, aber mit guten Partnern, mit einem tollen Verhältnis, dass du dauernd pflegst das ganze Leben, damit kannst du schaffen, auch organisch zu wachsen und auch richtig zu wachsen. Aber du hast recht, ich bin damit aufgewachsen.
Ich kann mich noch erinnern, der erste Besuch meiner Eltern mit uns zusammen, wir sind drei, also meine Eltern haben drei Söhne, war in Hamburg im alten Hafenamt.
Ja.
Im Neni-Restaurant. Und das, weiß ich nicht, jetzt auch schon 10-12 Jahre her.
Ja.
Meine Eltern waren völlig überfordert von dieser Etagere und von diesem Teilen. Und zwar nicht, weil meine Eltern Menschen sind, die nicht teilen. Also bis heute tauschen meine Eltern nach der Hälfte der Teller ihre Teller im Restaurant untereinander, wenn sie nicht das Gleiche haben, um dem anderen sozusagen das Gleiche zu gönnen. Aber dieses am Tisch mit mehr als zwei Menschen zu teilen, war für sie völlig neu. Und du hast richtig gemerkt, das passt erstmal nicht so, ich sage es jetzt mal übertrieben, ins deutsche Konzept, wie man isst. Der Deutsche hat ja irgendwie gelernt, man geht ins Restaurant, man bekommt eine Karte, man hätte gern das und das und der andere hätte das und der nächste hätte das und das isst man dann. Und im Prinzip ist genau dieses Teilen, was du von deinem Vater vorgelebt bekommen hast, eigentlich ja der rote Faden, den du komplett mitgezogen hast. Auch beim Catering. Du hast ja nichts anderes getan, als Dinge zubereitet, die andere geteilt haben.
Ja, du musst dich vergessen, ich bin aufgewachsen mit einer Großfamilie. Ja, die Großfamilienzeiten damals, als ich kam, war fast weg in Europa. War Mutter, Vater, die Kinder sind mit 17 schon aus dem Haus und haben vielleicht die Eltern einmal im Jahr besucht. Das war für mich ein fremde Vokabel, dass ich meine Eltern so selten besuche oder sehe. Oder ich bin wirklich mit einem Tisch aufgewachsen, wo 15 bis 20 Leute am Abend zusammen aßen. Und das war für mich fremd. Mein Teller, dein Teller und eventuell der dritte. Und wie du sagst, deine Eltern haben schon geteilt. Ich habe das nicht einmal das erlebt in Österreich, dass mal auch als Paare das Essen geteilt hat. Und für mich war klar, oder für uns war klar, uns Jungs und ich, wenn wir ein Restaurant aufmachen, dann wollen wir versuchen, und das war damals wirklich ein Fremdwort, ein Sharing-Konzept. Wir waren die Ersten, die das hier nach Österreich gebracht haben. Und das wäre auch in die Hose gehen können, weil vielleicht hätten wir das auch gar nicht geschafft, weil die Leute es nicht kannten. Unser Glück war, dass wir es vorgelebt haben, auch unsere Gästen, und auch erklärt haben, was ist Sharing. Du kannst das mit das und mit das zusammen kombinieren. Das ist so wie die indische Küche, die vier Elemente, ja. Du hast das Scharfe, du hast das Süße, du hast das Bittere, du hast das Salzige. Und das Ganze als Kombination kann ein Gericht auch ausmachen. Und das haben wir Gott sei Dank geschafft, den Leuten beizubringen, teilt miteinander in einem Teller und ihr werdet sehen, wie gut das zusammenpasst. Und das ist heute das Sharing-Konzept von uns.
Das heißt, im Prinzip habt ihr Esskultur als Ausdruck sozialer Werte
eigentlich schon
gebracht.
Ja, weil wir haben auch Karaffen gehabt am Anfang, wo vier Gläser über die Karaffen gestapelt worden. Das heißt, du musstest über die Köpfe der andere das Glas nehmen. Das heißt, auch Körperkontakt war. Nähe haben wir beigebracht, ja. Nicht nur Essen, sondern Berührungen. Was mir hier am Anfang sehr gefehlt hat. Ja, ich kann dir ein Beispiel sagen. Als ich nach Österreich kam, ich war jung, ich war 23. Und ich habe auch geflirtet. Und wenn ich irgendwie meine Hand auf einen Mann gelegt habe, war das schon ein Signal, ich will mit ihm schlafen. Und dabei wollte ich ihn nur berühren. Das war schon sofort anders interpretiert, weil ich war gewohnt, Menschen zu berühren. Männer, Frauen, Kinder. Und das war hier fremd. Und das musste ich langsam lernen, auch einen gewissen Respekt zu haben, nicht mehr so viel zu berühren, was mir sehr schwer gefallen ist.
Ja, also ich erwische mich gerade in meinen Gedankengängen dabei, dass ich das nachvollziehen kann, was du gerade besprichst, also oder gerade erzählst. Also nicht, dass ich direkt mit dir hätte schlafen wollen, wenn du mich berührst, aber im übertragenen Sinn. Wenn
du hast keine Ahnung, ich war mit 23, wow.
Nein, um Gottes Willen, also davon gehe ich aus, du bist es ja mit 71 noch.
Nein,
aber im übertragenen Sinne ist es natürlich für den einen oder die andere eine sprichwörtliche Reizüberflutung, wenn jemand deutlich mehr touchy ist, als es der andere ist. Aber da frage ich mich natürlich schon, hast du versucht, einen kulturellen Touchpoint, egal was kommt, durchzudrücken, oder hast du irgendwann für dich auch gemerkt, okay, hier müssen wir mit unserem Sharing-Konzept wirklich ganz sanft anfangen, um den Leuten ganz behutsam beizubringen, wir wollen euch hier zu nichts zwingen, sondern eigentlich wollen wir es euch viel schöner machen, als ihr glaubt, dass es sein könnte.
Nein, ich glaube, dass wir das gar nicht auch bedacht haben oder geplant haben wieder, weil wir haben gedacht, wie du gesagt hast, Etageren. Wir haben die Karaffen gehabt, also die Leute, die zu uns kamen, es hat sich herumgesprochen, wussten, was auf sie zukommt. Und die Leute, die das erste Mal, haben wir so unsere Mitarbeiter gebrieft, das Ganze zu erklären. Das heißt, der Kellner war eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, wie er das Konzept erklärt. Und das haben wir uns sehr viel vorgenommen, und wo wir heute auch Experten wieder zunehmen, die das auch coachen, die das auch unsere, wir haben ja inzwischen wahnsinnige viele Mitarbeiter, das ist einer der hauptwichtigsten Punkte für uns, wie geben wir unsere Mitarbeiter ein bisschen diese Nanny-Philosophie, dass sie auch ein bisschen Tel Aviv mit sich tragen, und das erfordert viel Arbeit, und das machen wir sehr intensiv bis heute.
Wie macht ihr das? Also wie bringt ihr den Mitarbeitenden den Tel Aviv-Touch bei?
Schau, wenn ich Chefköche einstelle, meistens nehme ich sie mit nach Israel, nach Tel Aviv, und zeige mein Land. So essen wir, so teilen wir. Die wohnen meistens bei uns, wir sind rund um die Uhr zusammen, damit sie wissen, wie ticken wir. Wie ist meine Familie? Sie lernen meine Familie kennen. Also wir lassen sie sehr nah an uns, was viele Köche nicht machen würden oder Chefs. Sie wollen eine Grenze zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern. Das haben wir nie gehabt. Unsere Mitarbeiter werden ein Teil der Familie. Das heißt nicht nur, was wir zeigen, wie wir sind, sondern wir nehmen sie auch unglaublich wahr mit ihren Familien. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn mir ein Koch erzählt, ich habe ein Gespräch mit ihm und er erzählt, seine Mutter ist sehr, sehr krank. Und ich höre zu. Und ich höre wirklich zu. Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, werde ich ihn bestimmt fragen, wie es seiner Mutter geht. Es ist nicht nur ein Blabla zu fragen, wie geht's dir? Und dann hörst du nicht zu, sondern wirklich wahrzunehmen. Und das habe ich sehr stark durch Sami, durch die Körpersprache gelernt. Wie nehme ich jemand wahr mit seiner Geste, mit seinem Ausdruck, mit seiner Fröhlichkeit und seiner Traurigkeit und seinen Geschichten? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für uns als Gastronomen, wenn wir schon wirklich mit Gastronomie reden, wirklich wahrzunehmen und auch wirklich so zu handeln und nicht nur oberflächlich. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte für mich als Gastronomin heute.
Und würdest du sagen, das ist ein Geben und Nehmen oder muss der Gastronom oder die Gastronomin in erster Linie der oder diejenige sein, die geben? Weil ich gehe ja im Idealfall in ein Restaurant, um eine gute Zeit zu haben, mhm, und möchte dementsprechend verwöhnt werden, behandelt werden und auch natürlich bedient werden. Aber natürlich ist es ja auch wichtig, dass der Gast sich dementsprechend verhält. Also wie würdest du sagen, ist in eurer Philosophie das verteilt? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ans Neni in Köln denke, wo ich zuletzt war, da wird mir jeder Wunsch tatsächlich von den Lippen gelesen. Und man hat gar nicht das Gefühl, dass man Freundschaft zurückgeben kann, weil einem die entgegengebrachte Freundlichkeit und Zugewandtheit fast schon erschlägt.
Was meinst du mit erschlägt? Das würde mich interessieren.
Im positiven Sinne erschlägt. Also ja. man ist verwundert, dass es ja auch so gehen kann.
Weißt du, es gibt ja ein Beispiel. Wenn ich ein Geschenk gebe an jemand oder ich werde zum Essen eingeladen, wenn ich jetzt gleichzeitig denke, was kriege ich als Gegengeschenk oder wann laden Sie mich ein, dann ist es schon kein Geben. Ah, okay. Ein Geben ist ein Geben pur. Hundertprozentig. Und Erwartungen sind die schlimmsten Eigenschaften, weil du wirst immer enttäuscht sein. Das heißt, wenn du gibst, dann gibst du hundertprozentig nicht und keine Erwartungen. Und ich sag dir noch einen Schritt. Wenn ein Gast sich beschwert, dann haben wir eine Philosophie, niemals rechtfertigen. Kann sein, dass er einen schlechten Tag hat. Kann sein, dass er auch vollkommen recht hat. Und der Chefkoch hat oder die Köche haben das vermasselt. Wir werden nie diskutieren. Der Teller wird genommen und wird gefragt, möchten Sie was anderes? Und wenn nicht, werden wir das nicht verrechnen. Ein Gast ist, der kommt zu dir und du wirst ihn verwöhnen. Und wenn du gibst, erwarte nicht zurückzubekommen. Das ist unsere Philosophie. Auch in meiner Erziehung. Ich war Mutter von 4 Söhnen. Ich erwarte nicht, dass sie jetzt mich pflegen oder zurückgeben, was ich ihnen gegeben habe. Das sollen sie ihre Frauen und ihre Kinder geben. Wenn sie kommen, ist das ein Geschenk, aber keine Pflicht.
Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich bin nicht ganz frei von einer Erwartungshaltung. Und das ist nichts, was mir noch nie negativ an mir aufgefallen wäre. Das ist über die Jahre schon deutlich besser geworden. Grüße an meine beste Freundin Niki raus. Sie ist halb Indonesierin. Mhm. Und sie hat mir von Anfang an vorgelebt und irgendwann auch beigebracht, wie Großzügigkeit funktioniert. Nämlich als Einbahnstraße. Das ist genau das, was du eben sagtest. Ja. Sie sagte auch immer zu mir, Sebastian, mach keine Geschenke in der Hoffnung, dass du im gleichen Wert Geschenke zurückbekommst. Lade nicht zum Essen ein mit dem Gedanken, das nächste Mal zahlt der andere. Mhm. Das ist falsch. Und ich möchte da natürlich meinen Eltern als allerletztes einen Vorwurf machen. Deswegen versuche ich es größer. Ist das dann unter dem Strich ein landestypisches, in dem Fall Deutschland-Ding, dass wir da anders denken und ein bisschen komplizierter und vielleicht weniger Erwartungshaltung als jetzt zum Beispiel Menschen, die aus Israel kommen oder aus Indonesien kommen, weil ich wiederhole das gerne. Mhm. Ich bin da nach wie vor noch nicht fertig ausgelernt, eine Erwartungshaltung per se ablegen zu können. Leider.
Weißt du, ich glaube, dass in Westeuropa, ja, im Westen, das ist so, die Erziehung ist immer mit einer Leistung verbunden. Wenn ich was leiste, bekomme ich was. Mhm. Wenn ich eine gute Note habe, dann bekomme ich vielleicht ein Geschenk. Stimmt, wenn ich aufräume oder staubsauge, wir sind nicht so aufgewachsen. Ah, ja. Ich bin wirklich ohne dem aufgewachsen. Meine Eltern haben gesagt, wir können streiten, wir können das hat mit Liebe und mit Leistung nichts zu tun. Wir lieben euch, aber wir können auch, und noch etwas, wir haben gelernt, auch mit Streitkultur zu leben, was in Westeuropa nicht möglich war oder immer noch nicht ist. Weil du denkst immer, wenn wir streiten, dann lieben wir uns nicht. Und wir haben immer den Kindern gesagt, ich bin nicht deiner Meinung, aber es hat mit meiner Liebe zu dir nichts zu tun. Das heißt, ohne Leistungen. Und dann kannst du lernen, ich gebe, ohne was zurückzuerwarten. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer wieder die Erziehung von Anfang an. Ja, mein Enkel muss mir nicht beweisen, damit ich ihn liebe oder irgendwas leisten.
Aber wenn ich euch beobachte, wenn ich über euch, also mit euch meine ich dich und deine Familie, ne? Mit allem, was dazugehört. Und natürlich auch dein Mann, der ja mittlerweile 90 ist, glaube ich, ne?
Ja, jetzt geworden.
Frage ich mich manchmal immer, seid ihr wirklich so liebevoll, respektvoll, perfekt? Oder ist da auch in irgendeiner Art und Weise ein Handeln, von dem ihr wisst, das funktioniert einfach gut, weil manchmal ist es wirklich, dass man sich so denkt, so wow, die sind ja fast zu gut für diese Welt. Verstehst du, wie ich es meine?
Ja, ich verstehe genau, was du meinst, und ich habe auch kein Problem, dass du das sagst, und ich bin auch nicht perfekt. Und
gut, du bist noch da, du legst nicht auf.
Nein, ich bin noch da. Schau mal, Sebastian, ich sage dir, die Erziehung spielt eine große Rolle, und das Wichtigste ist, sich zu wissen, wie man streitet.
Das musst du mir erklären, das will ich wissen.
Weißt du, wir sind ja nicht perfekt, dass wir jetzt immer perfekt sind und nicht streiten und nie Auseinandersetzungen haben. Wenn du uns ja lebst, ja, und auch mit unserer mit so einer südlichen Mentalität, Leute glauben, wir lassen uns jeden Tag scheiden. Aber wir diskutieren, wir reden emotional, und durch diese Emotionen kommen Gefühle, und diese Gefühle werden wahrgenommen und darüber wird geredet. Und dann kommt die große Versöhnung. Das hat mit diesem Streit nichts zu tun, und wir haben auch keine Angst zum Streiten. Ich will dir ein Beispiel sagen. Die Kinder haben jetzt für Sami, weil du hast Sami gesagt 90, wir waren jetzt in Frankreich zusammen, wir nehmen einmal im Jahr die ganze Familie eine Woche Urlaub zusammen, mit Enkeln, mit Schwiegertöchtern, 12 Leute zusammen. Und die Kinder haben den Sami ein Geschenk gemacht. Und das Geschenk war die Werte, die sie von ihm bekommen haben. Und ich muss dir ehrlich sagen, und sie haben auch einen Animationsfilm über eine Entlein, die ihre Kinder über den Fluss rüberbringt, und der Vater fragt jeden Einzelnen, wirst du mich auch tragen, wenn ich einmal älter bin? Und jeder der Kinder sagt, ja, natürlich, Vater. Und der Letzte sagt, ich kann es dir nicht versprechen, Papi, aber ich kann dir sagen, meine Familie und meine Kinder werde ich auch über den Fluss bringen. Das kann ich dir versprechen. Das habe ich auch vorhin erwähnt. Du gibst und erwartest nicht zurückzubekommen. Ja. Aber die Geschichte war die Perfektion. Die Werte, die sie bekommen haben, das ist das, was wir unsere Kinder geben können, unsere Nachwuchs, Enkel und. Und das war so ein schönes Geschenk für Sami, weil er hat mir dann gesagt, weißt du, Chaya, jetzt kann ich in Frieden gehen, weil ich wusste nicht, was habe ich eigentlich den Jungs gegeben? Weil wir reden ja nicht oft darüber. Und diese Geburtstag, dieses Geschenk war Werte geben. Und wenn du mit Werte aufwächst, die für dich wichtig sind, und die Jungs das weitertragen, das ist die erste Frage, was du mich gestellt hast. Bin ich glücklich? Darüber bin ich glücklich. Und das macht das Leben aus.
Ja, und toll.
Perfekt und auch, sind wir trotzdem nicht.
Ja, gut, das wäre auch noch schöner. Aber das ist natürlich eine wunderschöne Analogie mit den Entlein, und ich kann mir schon vorstellen, wie das Sami höchstwahrscheinlich zu Tränen gerührt haben muss.
Natürlich.
Aber wenn du da nochmal auf die Erziehung zurückzukommen, dann müsst ihr ja in eurer Erziehung höchstwahrscheinlich auch von Anfang an ein absolutes Urvertrauen euren Kindern entgegengebracht haben. Und das ist ja am Ende des Tages das Wichtigste, aber wahrscheinlich auch das Allerschwierigste. Weil wenn ich darüber nachdenke, dass du eben gesagt hast, dass das Streiten wichtig ist, dann erwische ich mich auch wieder bei dem Gedanken, ja, ich streite mich auch und ab und an auch gerne, aber ich habe während oder danach immer die Angst, mag er mich noch, mag sie mich noch.
Ja, geliebt und zu werden.
Geliebt zu, ganz genau. Und dann auch da müsste ich dann ja sagen, seid ihr für mein Empfinden deutlich weiter im Voraus schon, dieses Urvertrauen von Anfang an eingepflanzt zu haben, Fehler zuzulassen, andere Meinungen zuzulassen, aber immer zu wissen, deswegen liebe ich dich nicht weniger.
Ja, und das war von Anfang an, und ich will dir ein Beispiel sagen, weil du sagst perfekt. Wir haben auch wahnsinnige, schwierige Momente. Weißt du, einer der Jungs hat ab 15 ist er in eine falsche Bahn gerutscht, ja. Wir haben Jahren gelitten, aber genau was du sagst, der Urvertrauen, dass er das schafft einmal, und wir wussten, wir können machen, was wir wollen. Er wird es jetzt nicht ändern. Er wird es erst ändern, wenn er selber zu uns kommt und uns bittet um Hilfe. Und das ist geschehen. Aber unser Urvertrauen war nie weg, weil ich wusste, er wird es schaffen. Und Tatsache ist, er ist zu uns alle gekommen und gesagt, ich brauche eure Hilfe. Und da wussten wir, er wird es jetzt, ab jetzt ist die, ist seine andere Phase beendet und er fängt eine neue Phase. Mhm. Wenn du kein Urvertrauen hast, dann ist das wahnsinnig schwer auch für deine Kinder, weil sie müssen es spüren, du vertraust ihnen, du liebst ihnen, egal was sie machen.
Ja, ja, genau.
Und wenn du diese Vertrauen hast, schaffen sie das meistens. Und das sagt er uns heute, wie dankbar er dafür war. Obwohl es war die schwierigste Zeit meines Lebens.
Ist das der Sohn, der jetzt Schauspieler ist oder der auch bei euch?
Nein. Das war der Dritte und wir reden auch ganz offen, ist ja egal. Und ich will dir noch was sagen. Und er war auch in seiner Krisenzeit, auch im Nanny, voll dabei. Und die Jungs, nicht ich, die Jungs haben ihn mitgetragen, obwohl sie wussten, der hat die Hälfte geleistet. Und er hat das Gleiche verdient und sie haben ihn mitgetragen. Und heute ist er dankbar und wir haben nicht erwartet, sondern wir haben ihn einfach vertraut. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie wir mit so einem Problem umgegangen sind. Und darauf sage ich, die Jungs haben das selber entschieden. Ich konnte nicht sagen, ihr müsst ihn mittragen, sondern sie haben das gemacht. Weil sie hätten sagen können, du arbeitest die Hälfte, du bekommst die Hälfte. Nein, das haben sie nicht gemacht.
Ja. Also absolut irre. Und um vielleicht noch einmal dieses Thema kurz abzurunden, was das Urvertrauen angeht. Das heißt, einer deiner vier Söhne, der als Schauspieler in Amerika arbeitet und lebt, hatte auch nie das Gefühl, dann bei euch raus zu sein oder besser oder schlechter zu sein als die anderen drei, sondern jeder sollte bitte den Weg gehen, von dem er glaubt, das ist der richtige.
Ich will dir was sagen, Sebastian. Diese 90er von Sami, wo die Jungs über Werte gesprochen haben, der Nadevi, der Schauspieler, hat auch gesprochen. Und während er gelesen hat, auch sehr viel geweint. Weil er musste lernen, an sich selber zu glauben, weil er nicht diese Sprung gemacht hat, wie die Jungs in den letzten 10 Jahren, sondern er viel härter lernen musste, Casting, da musste er auch absagen und, ja. Und er hat, was er gesprochen hat, dass er von uns bekommen hat, dieses Selbstvertrauen. Und das hat ihn aus seinem, wie man sagt, eigentlich tiefe Loch rausgebracht. Und er glaubt an sich, er macht heute einen Film über seinen Vater, wo er jetzt 5 Jahre daran arbeitet. Und es wird ein wahnsinniger Film, wo er das selber spielt und Regie. Er hat jetzt auch eine Produzentin aus New York, weil er nie an sich selbst verzweifelt hat, obwohl er diese Tiefgang hatte. Und mit Tränen hat er darüber gesprochen, über diese Werte, die er von seinem Vater bekommen hat. Und ich sage nicht nur ein Blabla, das war jetzt genau vor 2 Wochen, Sebastian. Und wir alle gemeinsam geweint und danach uns umarmt haben. Das ist das Leben, das du mitgibst. Und das ist das Leben, das du mitmachst mit deinen Kindern. Ja? Und so leben wir. Wir leben genauso, wie wir das jetzt, wie ich dir es jetzt sage. Und das ist auch nicht verschönert oder verschlechternd, sondern so ist es.
Ja, ich glaube, gerade wir Deutschen würden, auch wenn man zum Beispiel in Hamburg im alten Hafenzollamt im Neni die offene Küche teilweise sieht, wir Deutschen denken, glaube ich, ganz schnell, ui, das ist aber ein Chaos und merken eigentlich überhaupt gar nicht, dass es gar kein Chaos an und für sich ist, sondern es ist eigentlich eine kreative Freiheit und eine Vielfalt, die da vorgelebt wird, die am Ende des Tages Fehler zulässt, Fehler verzeiht, aber das ganze Bild am Ende ja gar nicht verzerrt.
Ja, weil du kannst ja, schau, wir können uns ja nicht was vormachen. Wir sind in Wien. Unser Franchising mit 25 ist in Deutschland. Natürlich haben wir ein großes Team, die beste Team, die kommen, Qualitäts, sie kommen zu uns, wir machen immer wieder. Aber wenn du kein Vertrauen zu deiner Köche gibst, dass die auch Kreativität selber bringen, dann hast du sie verloren. Das heißt, du musst sie mit einbeziehen. Und natürlich passieren manchmal nicht, dass überall das Gleiche ist, sondern der macht das ein bisschen anders. Und dieses Vertrauen, wenn du gibst, behältst du deine Köche. Und du musst aber damit lernen, dass wenn du kommst, ist das ein bisschen anders. Aber das Grundbild, dieses aus dem Balagan was zu schaffen und dass es schmeckt, das ist das Wichtigste für uns. Und nicht nur Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Das sind wir nicht.
Wie geht ihr mit Fehlern um?
Fehler gehören zum Leben. Ich meine, niemand ist perfekt und wir machen sehr oft Fehler. Aber was Wichtigste ist, dein Ego mal zu lassen, mal zuzuhören, welchen Fehler du, und nicht immer Rechtfertigung. Die Rechtfertigung zeigt, dass du nicht zugehört hast. Du musst manchmal was nehmen, eine Kritik verarbeiten, nicht sofort antworten und erst einen Tag später vielleicht die Antwort geben. Denk mal darüber nach, was der andere dir sagen wollte. Mhm. Und antworte nicht sofort. Das ist für mich, mit Fehler umzugehen.
Und wie geht ihr damit um? Also du hast ja vorhin erzählt, dass Neni im ersten Bezirk zum Beginn die falsche Adresse gewesen wäre, richtig?
Ja.
Und ihr seid dann ja mit dem COP, das steht für Collection of Produce, glaube ich, ne? Mhm. Seid ihr dann 2022 in den ersten Bezirk gegangen. Das hat damals, soweit ich weiß, einer deiner Köche aus dem Neni dann gemacht.
Ja, der Eli Chai war Partner von uns.
Genau. Und das war ja etwas, ein Restaurantkonzept, etwas eleganter. Also ihr habt die ja. Zutaten sozusagen als Kunst inszeniert, um zu zeigen, wo sie herkommen, was sie darstellen und was sie am Ende des Tages sind. So.
Ja, schau, du entwickelst dich ja weiter. Ja, du redest ja von 2009 und jetzt reden wir 2022.
Genau. Ist
schon ein paar Jahre her.
Ja, ja, natürlich.
Natürlich, du als Chef, du entwickelst dich. Du lernst, du hast Köche, die mit dir arbeiten. Jetzt der Eli Chai, der hat mit mir 7 Jahre lang eng zusammengearbeitet. Alles, was außerhalb von Wien war. Rezeptenweg und so weiter. Wir kannten uns, er wäre fast mein 5. Sohn gewesen. Ja. Lockig, genau, aus Israel. Aber wir haben uns natürlich durch ihn und mit uns weiterentwickelt. Und dann haben wir gesagt, okay, Nurul und ich investieren, Eli Chai wird die Arbeit machen und wir machen ein COP, Corporation of Products. Und wir haben ein neues Konzept. Und das Konzept hat zum ersten Bezirk gepasst. Aha. Das ist wieder, was ich sage, das hat dort gepasst. Nelly hätte damals nicht dazu gepasst. Das heißt, du entwickelst dich, du änderst und dann plötzlich passt ein Konzept dazu. Also so ist das entstanden. Leider mussten wir das zumachen und ich hoffe und wünsche den Eli Chai, dass er das jetzt, vielleicht mit einem anderen Partner, weil wir jetzt das nicht mehr machen werden, weil wir jetzt ein Nelly Deli in Frankfurt, wir haben so viele andere Projekte, dass wir das ihm den Namen gegeben haben und wir hoffen, dass er damit seine eigene Karriere und seinen eigenen Werdegang machen wird. Und so gibst du weiter, so nimmst du dich zurück und so entwickelst du dich weiter. Und so ist das Ganze entstanden. Und ja, wir wünschen nur viel Glück bei solchen Konzepten.
Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, siehst du das auch nicht als Niederlage, sondern als Gewinn einer weiteren Erfahrung an?
Überhaupt keine. Erstmal haben wir überhaupt keine Schuld gehabt, weil unsere Vermieter ist Konkurs gegangen und dadurch sind wir, weil er hat das uns untervermietet. Kopp wäre jetzt ein Riesenerfolg gewesen, wenn sie nicht Konkurs gemacht hätten. Wir wären weiter, weil wir haben ja nur Pluspunkte gehabt. Wir haben ja tolle Einnahmen gehabt. Also das ist leider nicht an uns verschuldet. Und auch wenn das an uns verschuldet wäre, wäre das eine Kurskorrektur. Das ist nicht gegangen. Wir machen trotzdem weiter. Das ist wieder mal nicht das als Niederlage, sondern es ist etwas nicht gegangen. Entweder wir ziehen uns zurück oder wir machen weiter. Eins von beiden.
Du bist ja im Prinzip sowas wie ein Role Model. Also wir haben gerade darüber gesprochen, so richtig los in der Gastronomie ging es für dich mit 50, Anfang der 40er, deiner 40er Jahre, hast du ein Catering gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Bist du gefragt worden, hast das so ein bisschen hemdsärmlich gemacht und es hat eingeschlagen. Ja. Dementsprechend hast du gemerkt, okay, das ist etwas, das kann ich, das macht mir Spaß und vor allem die Leute mögen es. Das heißt, Arbeit, Anerkennung und dein professionelles Können hat sich dann in die Küche rein verlagert und vor allem hat man dann gesehen, guck mal, wem es noch nicht aufgefallen ist, Haya ist ja eine Frau. Und dementsprechend hast du dich ja auch relativ früh angefangen dafür einzusetzen, dass die Sichtbarkeit von Frauen in der Gastronomie eine andere wird. Ist die in Österreich etwas weiter als in Deutschland? Oder würdest du sagen, nee, da ist noch gut Luft nach oben?
Ich glaube, es ist überall gut Luft nach oben. Schau, die Gastronomie wurde lange von Arbeitsmodellen geprägt. Es war wenig Raum für Familie, für Fürsorge oder Lebensentwürfe. Das hat man viel zu wenig wahrgenommen, ja. Heute, Gott sei Dank, haben wir mehr Frauen in der Gastronomie und man muss auch wissen, dass Frauen, ich arbeite wahnsinnig gerne mit Frauen, weil sie unglaublich vielseitig sind und man kann so viel mit Frauen heute bewältigen. Ich habe eine Chefköchin in Hamburg und seitdem ich sie habe, geht das auch unglaublich gut. Das heißt, Frauen müssen eine Unterstützung von Politik, von Gesetze, und sie dürfen kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie die Kinder zu Hause lassen und arbeiten wollen, ja. Wenn es geschaffen wird, dass die Kinder gut versorgt werden oder der Mann eine Karenz nimmt, dann wird das eine Selbstverständlichkeit sein. Aber wenn du mich fragst, ist es heute immer noch nicht selbstverständlich, dass Frauen als Köchinnen wahrgenommen werden. Es ist eine lange, lange Arbeit vor uns. Und ich bin eine Kämpferin, wenn ich eine Frau bekomme, nehme ich sie sofort.
Du hast mal ein Bild ganz schön beschrieben, das ist ein bisschen hängen geblieben. So nach dem Motto, Frauen bereiten alles vor, der Mann geht dann an den Grill, dreht das Steak und wird dafür bejubelt.
Ja.
Ist natürlich groß gemalt, aber du hast natürlich recht, ne?
Schau, wenn du früher eingeladen, meine Mutter war eine fantastische Köchin, ja, mein Vater war Arzt in Plantologie und er grillte gerne, ja, er macht gerne Feuer. Wenn wir Gäste eingeladen haben, meine Mutter hat alles im Hintergrund, die haben keine offene Küche gehabt, sondern in der Küche,
ja,
alles vorbereitet, alles schon gewürzt für meinen Vater. Aha. Er hat das tschak, tschak auf dem Griller und er wurde bewundert. Schau, im Orient haben immer die Frauen, wenn du heute in Marokko gehst, Frauen sind Chefköchinnen. Frauen haben gekocht, nicht die Männer. Es wurde erst viel später die Ausbildungen, wo die Männer ausgebildet worden sind. Aber Frauen war in meiner Generation selbstverständlich im Restaurant Chefköchinnen zu sein.
Ja, und
Orient.
Da kommen wir dann ja doch noch mal kurz hieß es COP oder COP, das Restaurant?
COP.
Da kommen wir doch nochmal so ein bisschen auf Kopf zu sprechen, weil diese eigentliche Vorarbeit, die ja unsichtbar gemacht ist, die Frau bereitet das in der Küche vor und der Mann legt es dann großspurig auf dem Grill, war ja eigentlich die Geschichte von Kopp, ne? Also ihr beginnt nicht eben erst beim fertigen Gericht, sondern eigentlich beim Produkt, bei dem Produzenten, um eigentlich diese unsichtbare Vorarbeit, nenne ich es jetzt mal, von Anfang an sichtbar zu machen, was eigentlich klasse ist.
Schau, erstens einmal, wenn du deine eigenen Produzenten kennst, ja, ob das der Honigmacher ist, ja, du gehst mit deine ganzen Köche dorthin, du lernst den Honig oder die Winzer, diese naturtrüben Weine kennenzulernen. Du machst so eine Vorarbeit vorher, um deine Produkte zu entscheiden und du besuchst sie und dann hast du einen ganz anderen Zugang zu deinem Gericht, weil du nimmst die Produkte und daraus entstehen dann die Gerichte. Und das ist natürlich fantastisch. Und das ist natürlich eine großartige Konzept für ein Restaurant, das kleiner ist, kleiner als Nanny, weil der hat auch nur 80 Sitzplätze und nicht 230. Du kannst es machen mit anderen Konstellationen, so ein Konzept. Und das war eine unglaubliche Bereicherung. Also, sie haben uns eigentlich genau, was du sagst, Vorarbeit gegeben und daraus haben wir dann das Menü gemacht.
Du hast eben gerade gesagt, du würdest jede Frau nehmen, ja?
Oh ja.
Ich frage jetzt mal ein bisschen provokant. Glaubst du, es braucht mehr einzelne, ich nenne es jetzt mal provozierend, Ausnahmefrauen? Oder braucht es eher eine Branche, in der Frauen nicht mehr als Ausnahme erzählt werden?
Für mich das Zweite ganz klar. Warum soll es eine Ausnahme sein, wenn eine Frau Chefköchin wird? Das soll eine Selbstverständlichkeit. Man sollte gar nicht darüber diskutieren. Nicht mehr darüber reden.
Also es darf nicht mehr die Geschichte von der Ausnahme erzählt werden, sondern genau das Gegenteil.
Ja, es soll genau wie ein Mann sich bewirbt, soll eine Frau genau das Gleiche, die gleiche Rechte und die gleiche Leidenschaft und die gleiche Arbeit. Also ich meine, was man ja ändern könnte, wenn man wirklich viele Kinder hat und man muss zu Hause, dass man Vormittag mehr, mittags, am Abend oder nicht 5 Tage die Woche jetzt oder 4 Tage nur am Abend. Man kann flexibel auch im untereinander das Ganze ausmachen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben sehr viele Köche am Naschmarkt von Bangladesch. Und sie verdienen ihren Gehalt, aber ernähren ihre ganze Familie in Bangladesch. Jetzt, laut Gesetz müsste ich in 2 Wochen oder 3 Wochen im Ganzen und dann nochmal 2 Wochen. Geteilte Urlaub. Was macht Nanny? Sie sagen, okay, schau, gesetzlich müssen wir euch 3 Wochen und 2 Wochen. Ihr wollt nach Bangladesch, der Ticket kostet viel Geld. Ihr seht einmal im Jahr eure Familie. Und dann, was wir gemacht haben, untereinander, die Köche haben sich untereinander ihre Arbeitszeit, Frauen, Männer, gegeben. Und dann konnten sie 5 Wochen nach Bangladesch fahren.
Toll.
Aber es sind eine Flexibilität da, dass in der Gastronomie auch viel mehr und diese ganze Bürokratie getauscht werden muss. Alles Gesetze, Gesetze, Gesetze. Wo ist da eine Flexibilität? Fast gar nicht.
Gut, aber du bewegst dich dann ja trotzdem, also ich weiß nicht, ich weiß es natürlich nicht, wie es in Österreich, speziell jetzt in Wien am Naschmarkt ist, aber in Deutschland würde man sich wahrscheinlich schon wieder in einer Grauzone bewegen und irgendjemand würde auffallen, Moment, gesetzlich ist das ja überhaupt nicht der Urlaub, dem der Mann oder der Frau aus Bangladesch zusteht.
Warum? Du kriegst 5 Wochen im Jahr, okay, anstatt das zu teilen, Gut. Hast du die 5 Wochen.
Okay, dann
in einem. Jetzt.
Klar.
Ja. Aber viele machen das nicht, weil sie wollen einen Chef nicht 5 Wochen weg haben. Mhm. Aber du musst, und das ist genau die Wahrnehmung deiner Mitarbeiter.
Ja.
Ein Österreicher kann sich das einteilen, weil seine Familie lebt hier.
Ja, ja.
Verstehst du? Das ist so eine Art Menschlichkeit, die so dazugehört, wenn du ein Chef und ein Gastronom bist. Wir vergessen manchmal die Menschlichkeit hinter einem anderen Mitarbeiter von dir.
Aber ich bleib dabei. Ihr seid anders erzogen, ihr kommt aus einer anderen Form des Miteinanders und Untereinanders, mhm, als es meinetwegen in Deutschland, vielleicht auch in Österreich der Fall ist, was ja gar nicht viel, viel schlechter sein muss, aber dementsprechend hat man natürlich Nachholbedarf und muss diese vermeintlich noch nicht gelernten Werte durch Leute wie euch meinetwegen vorgelebt bekommen. Dann muss man sich erstmal überlegen, kann ich mit diesen Werten was anfangen? Ah ja, kann ich. Und dann muss ich anfangen, sie mir beizubringen. Dann bin ich aber schon 25. Das heißt, ich muss ja das innere Kind in mir erst einmal umerziehen. Das heißt, so richtig einfach ist es natürlich nicht, der vermeintlich bessere Mensch
zu werden. Ich rede nicht vom besseren Mensch.
Vermeintlich.
Vermeintlich,
wie viel Geduld bringst du Menschen, wahrscheinlich unfassbar viel Geduld, du hast es ja gerade an deinem Sohn erzählt, der in Anführungszeichen das etwas schwärzere Schaf der Familie war. Wie viel Geduld bringst du deinen Mitarbeitenden mit, wo du merkst, der Kern ist ein ganz, ganz toller, aber die Schale, an der müssen wir noch ordentlich polieren.
Du, wenn du dir da keine Mühe gibst, und ich sag dir eins, manchmal bilden wir auch unsere Mitarbeiter, wir schicken sie zu Seminare, Weiterbildung.
Ah ja,
dass wir investieren an unsere Mitarbeiter. Mhm. Die bleiben ja nicht stehen. Weißt du, ein Abwäscher kann heute auch ein Koch werden, weil wir sie ausbilden. Das heißt, es gibt nicht gut oder schlecht. Ja, du kommst von diesem Standpunkt, wie kann ich dir das liebevoll oder mit Weiterausbildungen weiter ausbilden? Und das versuchen wir täglich mit unseren Mitarbeitern. Ich sage dir, unsere Betriebsleiter, der jetzt in der Produktion, Bernhard, der jetzt Betriebsleiter, war ein gebrochener Koch, der ein Sternekoch war, zu uns gekommen und wollte Chefkoch werden. Und ich ihn gesehen habe in seinen Augen, der Mann ist nicht glücklich. Der war 24 und war schon geschlagen. Und ich habe mir gesagt, Bernhard, ich sehe deine Augen, du bist nicht glücklich. Willst du wirklich Chefkoch werden? Oder willst du eine neue Chance bekommen, mit uns von Anfang an eine neue Produktion aufzubauen? Der hat sich Gott sei Dank dafür entschieden. Heute ist er Betriebsleiter von einer riesen Produktion. Das heißt, du musst auch deine Mitarbeiter wahrnehmen, lernen und dann schauen, wie weit kann ich sie hochbringen. Keiner will ein ganzes Leben das Gleiche machen. Und das versuchen wir auch mit Coaches, mit außerhalb Leute mitzunehmen. Wir nehmen jetzt auch eine tolle Frau, die mit Servicepersonal Ausbildungen, Seminare, Workshop macht. Das heißt, du musst auch Geld investieren, wenn du weiterkommen willst. Mhm. Und wenn du geizig bist, wirst du stehen bleiben, für mich. Ja, du musst nicht gierig sein wieder. Gib aus. Und dann hast du auch einen Erfolg.
Wie würdest du dein Standing in der männerdominierten Gastronomiewelt beschreiben und wie empfindest du es? Also du bist ja nun nicht nur mit Neni Holding, Neni am Tisch und was alles dazugehört unterwegs. Du bist ja auch nach wie vor immer mal wieder im Fernsehen zu sehen. Und ich hatte neulich Sascha Stemberg zu Gast, der sagte, dass es für seinen Geschmack mittlerweile ein bisschen Überhand nimmt, dass vor allem diese Alpha-Tiere so viel sich im Fernsehen aufhalten und dass es viel zu viele Veranstaltungen aus der Gastro gibt und man so ein bisschen den Fokus verliert. Aber wenn man das jetzt trotzdem noch mal außen vor lässt und sich darüber im Klaren wird, wo du überall stattfindest. Wie hast du ein Gefühl, wie du da wahrgenommen wirst?
Ich habe natürlich ein Gefühl. Ich gebe auch sehr viele Vorträge für junge Frauen, die ich motiviere, auch später anzufangen, auch wenn sie Kinder haben. Das ist ja auch mein Leben momentan, ja, wo ich versuche, junge Menschen zu motivieren. Aber was ich gelernt habe, auch wenn ich im Fernsehen bin, mache ich das mit voller Leidenschaft. Und das ist für mich auch eine schöne Sache. Aber was ich nicht mehr mache, sind die Kommentare dazu. Weil.
Was meinst du?
Kommentare, wenn ich irgendwie über mich geschrieben wird, hast du ja manchmal Kommentare.
Aha.
Und das habe ich gelernt, nicht mehr abhängig damit zu sein, nicht mehr die Wichtigkeit zu geben, weil das hat eine Zeit lang auch sehr wehgetan.
Ja.
Und zwar nicht, dass es jetzt rein fachlich, sondern Antisemitismus, es war politisch.
Aha.
Und deswegen sage ich, wenn du abhängig bist von diesen Meinungen, das kann einen kaputt machen. Du musst eigentlich zu dir stehen und wieder authentisch, wer bist du, was willst du aussagen und nicht nur andere Meinungen immer wieder lesen und zu hören. Das mache ich nicht mehr, weil aber, das kann wehtun.
Aber du bist ja auch eine Frau, die den Mund aufmacht und
ja.
den Finger auch gerne mal in die Wunde legt.
Ja.
Wenn die Kameras aus sind und gehst du dann trotzdem auch mal zu dem einen oder anderen männlichen Kollegen und sagst, ey, Alter, so kannst du das einfach nicht mehr machen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Oder denkst du dir so, ach nee, ich halte da lieber die Klappe, weil es bringt ja eh nichts. Weil du hättest ja in Anführungszeichen die Macht mittlerweile über all die Jahre und deren Erfolg gibt dir recht und deine emotionale Intelligenz sowieso. Du hättest ja die Power, auch mal dem einen oder anderen Alpha-Tier so ein bisschen zurechtzustutzen und ihm zu sagen, du lebst in einer verquerten Welt mittlerweile, lass das.
Du, natürlich, es ist unterschiedlich. Erstens einmal, wenn du mich heute fragst, ja, auch wenn ich Fernsehen und Kochbücher, was du also am Anfang gesagt hast, ehrlich, Sebastian, ich bin immer noch die Haya, die aus Tel Aviv kommt, die eine Familienmutter bin. Ich war nie irgendwie, ich lebe damit so normal und so tagtäglich, dass ich auch gar nicht wahrnehme. Oft sagen mir Freunde, schau, der schaut dich da an und da. Ich nehme es gar nicht so wahr.
Mhm.
Aber genau wie du sagst, ja, eine Meinung. Ich bin nicht auf den Mund gefallen und ich werde immer eine Meinung sagen. Nicht vor viele Leute, sondern eins zu eins, weil ich niemand unter den Gürtellinie erwischen will. Aber ich bin jemand, nicht nur in meinem Beruf, auch in meinem Privatleben. Menschen haben Probleme mit mir, weil sie sagen, manchmal bin ich Grenzüberschreitung, weil ich eben halt meine Meinung sage.
Mhm.
Ja, damit bin ich sehr oft konfrontiert, aber das kann man von mir nicht nehmen, weil wenn ich mich frei, wenn ich eine Freundin eine Meinung sage und sie nimmt es so persönlich, dann kann ich nicht eine richtige Freundin sein.
Mhm.
Weil dann kann ich ja nur immer lieb und nett und oberflächlich, bla bla, aber das ist nicht ins Tiefe gehen. Und jemand, der eine Freundin oder mit mir in der Familie, er muss damit lernen, ich will sie nicht verletzen, sondern ich sage nur meine Meinung. Du kannst gegen argumentieren, aber ich kann nicht nur schweigen, das kann ich nicht.
Kannst du dich gut entschuldigen?
Sehr. Meine Kinder ganz oft und bei meinen Freunden auch. Das ist selbstverständlich.
Mhm,
oft weine ich auch oder ich bin sehr emotional und manchmal sage ich auch zu schnell und dann entschuldige ich mich natürlich. Schauen, Entschuldigung ist keine Schwäche. Eine Kritik zu nehmen ist keine Schwäche, das ist eine Stärke. Du kannst nur ändern dadurch. Und Änderung ist kein Stillstand. Und Stillstand ist das Ende und das werde ich nie sein. Nie.
Weißt du, wann du dich das letzte Mal so richtig entschuldigen musstest?
Jetzt, vor 2 Tagen.
Und was ist da passiert?
Oi, oi, oi. Ich kann sagen, ich sag's, ja, ich weiß nicht, ob ich das sage, aber das ist mit der Familie, zukünftige Familienmitglieder.
Du musst, ah, okay. Also, es ist nicht schlecht, über jemanden reden, sondern...
Nein. Zwei Familien. Zwei Kulturen, zwei ähnliche Kulturen, die trotzdem anders aufgewachsen sind.
Ah, ja.
Eine Familie, die sehr loslässt seine Kinder, eine Familie, die sehr hält an seine Familie.
Ah, ja.
Und wenn ich da irgendwie mal eine Meinung sage, wow, das musst du doch jetzt nicht machen für eine Ältere, dann ist das schon eine Grenzüberschreitung
der
für
Klassiker.
Die anderen. Und
der
für
Klassiker.
Mich ist das nur eine Sache, wow, wieso musst du jetzt so spät noch deine Tochter mit 28 abholen? Das war eine Grenzüberschreitung und da habe ich mich danach entschuldigt.
Und ja, okay, das spricht ja schon mal sehr für dich. Wie lange brauchst du für so eine Entschuldigung oder ist es dir in dem Moment schon bewusst, dass du sagst, okay,
nein,
hier bin ich...
Nein, es dauert.
Es dauert.
erstmal bin ich irritiert, ja, dass man sowas nicht sagen darf, aha, weil das ja Familie ist.
Ja.
Und das für mich so selbstverständlich ist, dass man eine Meinung sagen kann, ohne Wertung, gut oder schlecht. Sondern es war sehr spät und ich habe gedacht, wow, warum muss der ältere Vater jetzt seine Tochter abholen? Das war für mich so ein bisschen Mitleid mit dem Vater und nicht verstehen, warum muss man jetzt noch hinfahren. Das war nicht Wertung, sondern... Aber das war für mich erstmal, wow, was habe ich da falsch gemacht? Und dann habe ich mir überlegt, okay, da hat die Tochter auch gesagt, das war Grätzi-Beschreibung. Und dann habe ich verstanden, ja, ich habe jemanden verletzt. Und natürlich muss man sich da entschuldigen.
Was aber natürlich auch toll ist, dass sie das gleich angemeldet hat, um zu sagen, du...
Ja, das war zu viel.
Ja, aber toll, dass das möglich ist.
Ja. Ja, das ist möglich, weil wir uns gegenseitig lieben und schätzen. Und da macht man Fehler und die Fehler kann man auch korrigieren. Und wenn sie wieder auftauchen, weil wir auch so erzogen sind, so Israelis sind erzogen, gleich die Meinung zu sagen, nicht so lange zu warten, ja. Und da muss man lernen, mit zwei Kulturen umzugehen. Und das ist ja auch das Schöne, eine Bereicherung.
Sag mal, kannst du mir mal ganz kurz, ich habe es immer noch nicht verstanden, den Naschmarkt in Wien erklären? Also wenn man so ein bisschen was über dich und über euch liest, dann fällt immer wieder auf, dass ihr am Naschmarkt gewartet habt, dass ihr dort sozusagen loslegen dürft. Wie funktioniert der Naschmarkt, wenn ich dort mir überlege, einen Stand aufzumachen?
Früher, als wir das gesucht haben, war das wahnsinnig schwer, weil... Es haben Familien das besessen, also Familiengenerationen. Einer hat den anderen. So wie, kannst du dir vorstellen, wie Würstelstände. Ein Würstelstand zu bekommen ist fast unmöglich, weil Generationen über Generationen. Und einer gibt. Und das war für mich wahnsinnig schwierig, irgendeinen Platz zu finden. Und ich habe ein Glück gehabt, dass ich den letzten Stand am Naschmarkt nach einem Jahr gefunden habe. Und das gehört ein Österreicher, der nicht Kinder hatte, um weiterzuerben. Mhm. Und er hat mich gesehen und er hat mich überhaupt nicht gekannt, aber er hat den Namen Sami Molcho. Er war ein Fan von Sami. Ja. Und hat mir damals gesagt, wenn ich es einmal verkaufen werde, dann werdet ihr das sein. Ihr. Ah, ja. Ihr, Sami und du. Und so haben wir das bekommen. Aus und so Glück und nicht aufgeben. Ich habe nicht aufgegeben, ein Jahr täglich, Winter, Sommer, Frühling. Ich wollte am Naschmarkt und ich habe nicht aufgegeben und ich habe das bekommen dann.
So, und dann bist du am Naschmarkt gelandet und dann hattest du ja vermeintlich erstmal dein Ziel erreicht. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Ist der Naschmarkt sozusagen eure Geburtsstunde von dem, was ihr heute habt?
Ja, der Naschmarkt ist unser Baby. Der Naschmarkt hat genau gepasst zu unserem Konzept. Wir haben geliebt, wenn die Fleischhändler mit dem Lamm durch den Naschmarkt oder die Gemüsehändler, das war ein Balagan, so ein sympathisches Chaos. Das ist ein Wort, das wir sehr viel benutzen. Aha. Und das hat so gepasst zu uns. Und noch dazu habe ich die beste Künstlerin genommen, die mir diese Architektur gemacht. Die war keine Architektin, aber sie war außerhalb der Box. Genau wie unser Konzept außerhalb der Box war, Eva Beresin, die heute eine internationale Künstlerin in New York, überall, einen unglaublichen Namen gemacht hat und damals nicht einmal wusste, dass sie das macht, auch entstanden. Sie hat Kunst studiert, aber hat was ganz anderes gearbeitet. Und wir haben ihr die Chance gegeben, wieder in der kreative Seite reinzukommen. Und heute ist sie, wow, du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Karriere sie gemacht hat. Und ich wünsche ihr und ich gönne es ihr, weil sie eine Frau ist, die alles alleine geschaffen hat.
Ja gut, und die Karriere habt ihr ja nicht weniger gemacht. Aber dieser ganze Naschmarkt ist sozusagen die zentrale Molcho. Und von dort aus ging es eigentlich dann zumindest mal europaweit. Aber ihr schielt auch so ein ganz klein bisschen nach Übersee, oder?
Übersee werden wir noch sehen. Wir würden, wenn du mich fragst, weil der Nadir wie in L.A. lebt, würde ich sehr gerne L.A.
Würde Nanny auch machen. Passen irgendwie,
ja,
oder?
Würde passen. Und wir würden auch genau wissen, wer mit wem. Nadir kennt ja auch sehr, sehr viele Leute, die das sofort machen würden mit uns. Weil du brauchst ja Geld. Du musst ja investieren.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass wir in L.A., wir machen jetzt Frankfurt, die Nanny Deli, Grab and Go. Das erste ist vor 2 Monaten, das erste im neuen Terminal entstanden und nächstes Jahr in Wien. damit werden wir expandieren. Und jetzt in 3 Wochen machen wir in Stockholm auf.
Wie heißt das?
Nelly Deli Flughafen. Nelly Deli.
Ach so, am Terminal Flughafen. 3 in Frankfurt.
Ja, und in Wien nächstes Jahr auch im neuen Terminal. Okay. Und dann Stockholm in 2 Wochen. Ein neues Nanny. Mit dem Besitzer von Amsterdam.
Ah, okay, toll. Aber ich glaube auch Los Angeles natürlich. Also ja. Da gibt's ja natürlich auch, ob das jetzt, ich weiß nicht, kennst du die Hotels, die Ace Hotels?
Natürlich.
So, das wäre so die Welt, die ich mir auch sehr gut vorstellen könnte.
Nein, wir würden alleine, ein Alleinstehendes in ein Neighborhood. Okay. Ich kenne ja LA, weil ich fliege jedes Jahr dahin und habe so viele tolle Leute kennengelernt. Das würde so gut passen.
Ja, vor allem LA ein ist tolles, der Melting Pot, der dort lebt, ist der Melting Pot, den ihr serviert, ne?
Also ja, Künstler und junge Leute und Nadivi kennt Gott und die Welt. Das wäre ein Wahnsinn, wenn wir das dort machen würden.
Ja, finde ich gut.
Aber das ist eine Überlegung.
Ich finde aber, New York würde auch gut passen für euch.
Der Nadivi ist jetzt auf dem Weg nach New York, eine Filmpremiere von einem sehr guten Freund von ihm. Ja. Und New York wäre auch was Tolles. Absolut.
Also ihr seid da auf alle Fälle noch nicht am Ende. Gibt's ab und an den stillen Gedanken, wenn du abends im Bett liegst und einschläfst, eigentlich schade, dass ich neben meinen 4 Bilderbuch-Söhnen nicht auch eine Tochter dabei hatte, oder weil du hast ja im Prinzip, jetzt mal blöd ausgedrückt, übertrieben ausgedrückt, der Gastronomie einen Bärendienst erwiesen, weil du wieder 4 Powermänner Gastrowelt reingeboren hast.
Nein, ich sag dir was, die haben Schwiegertöchter, die sind in der Familie drinnen, ich liebe sie, alle 3.
Okay.
Und wir haben eine Enkelin seit ein halbes Jahr und einen Enkelsohn. Also die Familie erweitert sich mit Frauen.
Ah ja, sehr gut. Alles klar. Gut, aber das bedeutet also, Neni ist noch lange nicht am Ende der Ideen.
Lange nicht.
Ihr macht immer weiter. Ihr seid ja Soul Food, ne? Das kann man ja schon so sagen.
Ja.
Trotz alledem ist ja mittlerweile Longevity ein Riesending.
Ja.
Die Leute ernähren sich immer proteinlastiger, trinken deutlich weniger Alkohol als sonst.
Ja, ja.
Denkt ihr bei eurer Küche, die ja per se keine ungesunde ist, aber ihr habt nun mal an der einen oder anderen Stelle sehr viel Öl. Denkt ihr das Thema auch mit oder sagt ihr, bitte lasst dieses extreme Gesundheitsbewusstsein doch für die nächsten 90 Minuten vor der Tür und genieß einfach mal das Essen für die Seele?
Schau, es kommt immer drauf an. Es gibt's nicht gut oder schlecht. Wir haben die Levante-Küche, wir haben, sagen wir mal, 70% vegan, vegetarisch, gesunde Küche. Und Olivenöl, wenn du sagst, schlecht, für mich ist das gut.
Weil nicht Olivenöl, schlecht, um Gottes Willen.
Ja, nein, genau. Aber ich mache jetzt in einer Woche ein Catering für Longevity. Also sie nehmen mich als Caterer. Genau da passen wir rein.
Also
die gesunde Ernährung ist für uns ein A und O.
Also ich möchte an der Stelle jetzt einfach mal festhalten, Neni ist zu einem Begriff geworden, man weiß, was man bekommt und was man vor allem auch erwarten darf. Wer es tatsächlich noch nicht kennen sollte, shame on you, es ist wirklich immer wieder schön, weil ihr natürlich es auch geschafft habt, in fremden Städten ein Zuhause zu kreieren. Ne? Also man weiß, was man bekommt. Und da hat natürlich auch 25 teilweise, finde ich, einen ordentlichen Teil zu beigetragen, weil bei 25 ist es ja ähnlich. Du weißt unter dem Strich sehr genau, was du bekommst, immer in einem anderen Schriftstil, immer in einer anderen Couleur, aber unter dem Strich steht, hier kann ich mich wohlfühlen, hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis mehr als in Ordnung und gerechtfertigt, obwohl es auch ein bisschen teurer geworden ist, 25, muss man
aber
auch
sehr
sagen.
Aber sehr wenig im Vergleich.
Habt ihr das wirklich geschafft? Also insofern ist die Messe zwar noch lange nicht gelesen, aber sie ist auf alle Fälle bereitet. Aber ich finde es einfach toll, dass du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich und so, wie ich finde, sehr offenherzig darüber zu reden, was Erziehung, was emotionale Intelligenz bedeutet, um am Ende des Tages auch erfolgreich zu sein. Und ich hoffe einfach nur, dass unsere Zuhörer es schafft, dich da auch so ein bisschen als Role Model verstehen, um gerade bei uns etwas steiferen Deutschen, sage ich mal, es vielleicht zuzulassen, öfters das Herz sprechen zu lassen und nicht den Verstand als erstes einzuschalten, oder?
Ja, das und ich möchte was ich am Herzen habe, noch einen letzten Satz sagen.
Ja, bitte.
Wenn es geht.
Ja, unbedingt.
Weil du von Role Model sprichst, ja. Es war ja eine ganz tolle Sendung im ZDF über 5 verschiedene Role Models. Einer davon war ich. Da war die Düsen, also Frauen, die ich sehr schätze. Und seit ein Jahr.
Tikal?
Ja, Ja, ja.
Ah, tolle. Ja, toll, auch mal einen Podcast. Ganz toll. Kann ich nur empfehlen, sich Podcasts von dieser Frau anzuhören. Ganz toll.
Die inzwischen wirklich eine ganz, ganz wunderbare Freundin geworden ist. Ach, aber toll. Ich erzähle das nicht deswegen. Waren auch andere tolle Frauen. Und ich erfahre, dass alle, es ist ja in Mediathek, im CDF, Role Model, und alle sind geblieben, außer Chaya Molcho. Wie? Und da sage ich dir, das ist da, wo ich mir wirklich Sorgen mache, ob das nicht entstanden ist wegen der politischen Situation, dass ich israelisch und jüdisch bin.
Naja, also.
Also ich bin eigentlich sprachlos.
Ja, also ehrlicherweise, was für einen anderen Grund sollte es sonst geben? Ne?
Gibt's keine Gründe, weil es wurde schon recherchiert. Und jetzt frage ich dich, was soll ich an deiner Stelle machen, Sebastian?
Also zu Chaya Molcho würde Schweigen nicht passen.
Nein, und genau so, das werde ich jetzt auch machen, weil es ist für mich unbegreiflich, weil es war eine der schönsten Sendungen und ehrlichsten Sendungen, die auch sehr viel Klicks bekommen hat, ja. Und deswegen verstehe ich das bis heute nicht. Und das sage ich dir, mit diesen Problemen leben wir ein bisschen. Und das ist, wo ich sage, das ist die schwierige Momente im Leben, das wir jetzt momentan haben.
Das kann ich verstehen. Also da erlebst du mich auch gerade ein bisschen sprachlos, weil auf der einen anderen Seite möchte man ja sagen, das kann ich mir vom ZDF beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich auch nicht.
Fakt ist aber ja ganz offensichtlich, ich weiß es jetzt nur von dir, Fakt ist aber ja ganz offensichtlich, dass es so ist und es muss ja einen Grund dafür geben.
Genau.
Und also nicht cool. Chaya, als allerletztes, ich habe hier bei Studio Gastro eine Speisekarte mit ganz vielen tollen Dingen drin, aber mir ist leider Gottes heute Morgen eine Seite rausgefallen, das heißt, da muss was Neues rein. Und ich möchte dich bitten, diese leere Seite mit was auch immer du möchtest zu füllen, ganz egal, ob das was Kulinarisches, was Emotionales oder ein Aufruf in welcher Form auch immer ist, was könnte man auf diese Speisekarte schreiben?
Ja, ich glaube, mein Spruch ist ja immer, obwohl es so naiv klingt, ja, wir machen Frieden in der Küche. Wir haben Köche aus aller Welt, wir essen gemeinsam, wir kommunizieren, wir berühren uns gemeinsam. Das würde ich gerne mehr in der Speisekarte haben.
Das ist schön, das machen wir.
Ja, miteinander und nicht gegeneinander.
Das finde ich großartig. Ein Miteinander ist sowieso immer das bessere Gegeneinander.
Ja.
Und ich möchte zum Schluss noch sagen, das Schöne an der Autokorrektur ist ja, Mai spart Zeitung, macht keine Grammatikfohlen und bekommt die Orte richtig getreten. Einfache Suppe. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, dass du da geblieben bist, lieber Chaya. Ganz herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's. Bis bald. Und abonniert bitte diesen Podcast. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, denn es geht ja auch um die eine oder andere Sache, um diesen Podcast am Laufen zu halten. Dafür ist es unheimlich wichtig, dass man einfach auf das Glöckchen drückt. Mehr müsst ihr gar nicht tun. Wir hören uns nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao, Kakao.
Ciao, war ganz toll. Danke dir.
Das war Studio Gastro. Der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion. In Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast, Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.